Schauen wir uns jetzt noch einmal die Familientherapie an. Und hier gilt einmal, die Störung eines Systems kann sich auf einzelne Teile auswirken. Die Familie ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die Entwicklung eines Menschen und die Teile des Systems, die stehen auch in einer dynamischen Wechselbeziehung. Dynamik, das hast du schon bei Sigmund Freud kennengelernt, ist immer, wenn verschiedene Persönlichkeiten oder auch Persönlichkeitsanteile aufeinanderprallen. Und eine gestörte Interaktion innerhalb des Systems kann sich dann auch in der psychischen Erkrankung eines einzelnen Familienmitglieds manifestieren. Man spricht davon Symptomträger. Die verschiedenen familientherapeutischen Ansätze unterscheiden sich meist in der Herangehensweise und auch in den äußeren Rahmenbedingungen, unter denen dann die Therapie durchgeführt wird. Also da gibt's ganz verschiedene Ansätze. Bei Magersucht beispielsweise strebt man eine Familientherapie an, weil man eben sagt, dass das meist Kind, das magersüchtig ist, oftmals Symptomträger ist. Bei der Familientherapie geht es auch um das Aufzeigen der Ressourcen und um das Aufdecken der Interaktionsmuster, die eben dann auch dazu führen, dass ein Mitglied Symptome annimmt. Das ist den Ansätzen gemein, nämlich die Allparteilichkeit. Man ist also nicht für oder gegen jemanden. Man sagt nicht, der Symptomträger ist das Opfer und die Familie der Feind oder der Täter. Und die Neutralität natürlich. Aber das ist bei der Therapie ja immer ein wichtiger Ansatz. Denn sonst wird man nicht das Mitarbeiten der einzelnen therapieteilnehmenden Menschen gewinnen können. Ebenso die gezielte Anwendung von Interventionstechniken, festgelegte Kommunikationsregeln, die Betonung der positiven und unproblematischen Aspekte eines Systems und das Erarbeiten von und die Diagnostik durch die Analyse von Interaktionsmustern, Regeln und Gesetze. Kurzum, man schaut sich an, wie wird denn in der Familie oder in dem System, sagen wir es mal so, wie wird denn da kommuniziert? Welche Regeln gelten da denn beispielsweise? Und welche Gesetze, auch welche ungeschriebenen, gelten da? Wo kommen die her? Und all das wird eben in einer Familientherapie erörtert, um so eben eine neue Interaktion, neue Regeln und auch neue Gesetze aufzustellen, die dann eben auch allen dienlich sind. Das ist der Hintergrund der Familientherapie. In der psychoanalytischen Familientherapie geht es beispielsweise darum, dass man sagt, Eltern erteilen ihren Kindern unbewusst natürlich den Auftrag, eigene Bedürfnisse, Wünsche, vielleicht auch Berufswünsche auszuleben. Und hier geht es darum, die individuellen Wünsche des Kindes oder des Symptomträgers entsprechend auszuarbeiten und sich auch abzugrenzen von den Forderungen der Familienmitglieder. Neue Spielregeln entwickeln, da ist die systemische Familientherapie prädestiniert, nämlich die Familie als selbstregulierendes System, das durch eigene Gesetze und Regeln gesteuert wird. Durch Aufdecken dieser Spielregeln können diese dann entsprechend auch geändert werden, und zwar mit allen Beteiligten. Und die neuen Kommunikationsregeln, das ist wiederum eine verhaltenstherapeutisch orientierte Familientherapie, dass man eben schaut, welche kommunikativen Fähigkeiten braucht es, welche neuen Strategien braucht es, um eben auch hier eine Heilung herbeizuführen oder um die Lebenssituation des Symptomträgers angenehmer zu machen. Dann gibt es noch die Soziotherapie und der zentrale Punkt ist die Interaktion mit anderen Menschen. Bei der Soziotherapie ist der zentrale Punkt immer die Interaktion des Patienten mit anderen Menschen, ohne dass man ihn überfordert. Man hat einfach festgestellt, dass Patienten in einer reizarmen Umgebung Rückzugssymptome entwickeln, bis hin zu Gleichgültigkeit und zusätzlich natürlich zu den bestehenden psychischen Problemen oder Symptomen, die der Patient ja sowieso schon hat. Da gibt es die Ergotherapie, hierzu gehören alle therapeutischen Maßnahmen im Bereich Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. Und hier werden eben Menschen eingereiht, die beispielsweise aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr arbeitsfähig sind. Bei der Schizophrenie betrifft das zum Beispiel ein Drittel der Menschen. Und wie es eben so ist, der Mensch fühlt sich dann als Mensch, wenn er merkt, dass er gebraucht wird. Und er wird dann gebraucht, wenn er merkt, dass er etwas herstellt, dass er etwas tut. Und das kann er in der Ergotherapie eben tun. Er kann Fertigkeiten und dann auch wieder Selbstvertrauen entfalten. Es gibt die kreative soziotherapeutische Behandlungsform, beispielsweise Musik oder Tanz, Bewegungsgestalttherapie. Die Maltherapie ist eine ganz wichtige Therapie mittlerweile, in der Menschen ganz frei Dinge malen können, um sie sich dann mit etwas Abstand anzuschauen und auch durchaus mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu interpretieren. Und hier geht es schlussendlich auch darum, dass man seine Kreativität entdeckt und dass man natürlich auch wieder den Spaß an Kreativität entdeckt. Gerade bei der Maltherapie geht es ja überhaupt nicht darum, ein Ziel zu erreichen, also die Mona Lisa zu malen oder irgendwas, was ganz toll ist, sondern es geht darum, kreativ zu sein. Und das ist im Übrigen nicht nur für psychisch erkrankte Menschen eine Wohltat. Und dann gibt es die Sozialtherapie zur Wiedereingliederung. Hier werden eben bestimmte Maßnahmen durchgeführt, meistens in Begleitung von Sozialarbeitern oder Sozialpädagogen. Das heißt, hier wird nach beispielsweise einer akuten psychischen Erkrankung oder auch bei chronischen Stressoren der Mensch in bestimmten Situationen begleitet, sodass er nach und nach wieder eingegliedert wird in die Gesellschaft. Das wird bei körperlichen Erkrankungen ja auch gemacht, denn auch hier kommt es nicht selten dazu, dass man sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, unter Menschen zu sein. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt der Soziotherapie. Es geht also bei der Soziotherapie immer darum, in verschiedenen Formen den Menschen wieder einzugliedern bzw. ihm klarzumachen, dass er ein wichtiger und ein guter Teil der Gesellschaft ist. Und last but not least haben wir die Psychoedukation. Und bei der Psychoedukation geht es darum, den Patienten, die Patientin und die Menschen in ihrer Umgebung über die Erkrankung zu informieren. Unter diesem Begriff Psychoedukation also werden alle Behandlungssätze zusammengefasst, die ein Ziel haben, nämlich Patienten und Angehörige Informationen und Wissen über die Entstehungsbedingungen, über die Auswirkungen und die Behandlungsmöglichkeit psychischer Erkrankungen zu vermitteln bzw. der psychischen Erkrankung zu vermitteln, die eben der Patient hat. Denn psychische Erkrankungen sind auch für das Umfeld nicht leicht zu ertragen. Depressionen beispielsweise ist schier unerträglich, wenn man mit einem depressiven Menschen zusammenlebt, aber eben nicht, weil der so böse ist, sondern weil die Erkrankung so ist. Und wenn ich aber weiß, warum das so ist, dann kann ich sowohl als Patient besser damit umgehen, aber auch eben als ein Mensch, der dem Patienten nahesteht. Und hier gibt es eben Patientenratgeber, es gibt Selbsthilfeprogramme, es gibt psychoedukative Therapieprogramme und es gibt Selbsthilfegruppen beispielsweise und es gibt Gesundheitsinformations- und Angehörigengruppen, wo also nicht derjenige hingeht, der die Störung hat, sondern diejenigen, die eben zu ihm gehören. Und all das sind Angebote, die man auf jeden Fall dem Patienten und auch den Menschen, die ihm nahestehen, anbieten sollte. Denn je mehr auch die Menschen im sozialen Umfeld eines Patienten über eine Krankheit Bescheid wissen, umso mehr Verständnis haben sie für diese Erkrankung und umso größer sind die Chancen einer Heilung oder zumindest einer Remission, dass also die Symptome zurückgehen. Und insofern ist Psychoedukation im Übrigen nicht nur im psychischen Bereich, auch im körperlichen Bereich das A und das O. Und wenn ich diese Kritik einmal anbringen darf, ich war bei vielen Ärzten schon, wie jeder andere Mensch auch, und habe selten das Gefühl, dass man mich wirklich mit ins Boot holt, dass man mir erklärt, was da vorliegt, dass man mir erklärt, was man da macht. Sondern oftmals, und das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, der Bezahlung geschuldet und all diesen Dingen, das soll es nicht entschuldigen, aber erklären, aber oftmals ist es eben so, dass man sagt, ja, das ist eine, und dann kommt ein Fachbegriff, hier ist ein Medikament, nehmen Sie es. Aber man weiß eben, dass die Compliance, also der Wille und auch die Fähigkeit mitzuarbeiten, wesentlich höher ist, wenn eben auch entsprechend Informationen fließen und wenn ich weiß, wo ich mitarbeiten soll und eben nicht sage, naja, was die oder der da macht, verstehe ich sowieso nicht, naja, wird schon wissen, was passiert, dann habe ich natürlich als Patient überhaupt nicht die Möglichkeit, da mitzureden oder auch mitzuhelfen. Schauen wir uns noch weitere Therapieverfahren an. Es gibt die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson. Und hier ist die Annahme, dass muskuläre Entspannung auch zur psychischen Entspannung führt und eben zur Abnahme von Ängsten. Bei psychotischen Zustandsbildern sowie schwer ausgeprägten akuten psychischen Erkrankungen ist sie eher kontraindiziert, denn wenn ich dann so in die Entspannung gehe und meine psychotischen Inhalte hochkommen, plötzlich den Raum haben oder auch meine depressiven Grübeleien, kann das durchaus gefährlich werden. Das gilt auch fürs autogene Training. Autosuggestive Entspannungsmethode ist das mit Konzentration auf den eigenen Körper. Also du spürst jetzt, dass dein linker Fuß ganz schwer wird, dein rechter Arm, dein Nacken wird ganz locker und der Patient oder der Mitmachende, der folgt dann bestenfalls diesen Anweisungen und wird entspannt. Das sind eben auch solche Techniken, die man anwenden kann bei Angstpatienten, eben solche Atemtechniken, wenn sie in einer Angstsituation sind, um die Angst zu reduzieren und um eben zu lernen, dass ich die Angst kontrollieren kann. Aber eben nicht für jede Erkrankung geeignet. Und es gibt noch die Hypnose. Das ist die Suggestion in veränderter Bewusstseinslage. Also auch hier wird ein tranceähnlicher Zustand hergestellt. Man kann jederzeit aufstehen und sagen, ich möchte das nicht. Das heißt, man ist einfach in einem sehr entspannten Zustand und Veränderungen von speziellen Problembereichen, beispielsweise durch kurze positive suggestive Formeln, können dann eben dazu führen, dass eine Remission von Symptomen vorliegt, beziehungsweise auch, dass ein Verhalten an den Tag gelegt wird, dass man so eben durch einfache Einsicht nicht bekommen hätte. Die Hypnose arbeitet hier mit hypnotischen Sprachmustern. Das heißt, das sind Sprachmuster, die dem Unterbewusstsein suggerieren, dass es sehr sinnvoll ist, die Dinge jetzt zu machen und die das Unterbewusstsein direkt erreichen sollen. Kontraindiziert auch wieder akute psychotische Zustände. Und man könnte ganz zum Schluss auf jeden Fall noch MBSR nennen, das fällt aber nun fast unter die Verhaltenstherapie und haben wir vorhin auch schon mit dem Genusstraining abgehandelt. MBSR, Mindful Based Stress Reduction beispielsweise, sind Achtsamkeitstechniken und hier sei auch nochmal die ACT, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie genannt. Das ist eine Therapie oder generell die Achtsamkeitstherapien, die sollen den Menschen dazu bringen, seine Gedanken erst einmal als das zu begreifen, was sie sind, nämlich einfach Gedanken. Und wenn diese Gedanken Angst verursachen, dann nicht, weil tatsächlich Angst notwendig ist, sondern weil meine Interpretation der Gedanken eben mich Angst erzeugen lässt. Um stattdessen zu sagen, ich habe jetzt gerade diesen Gedanken oder ich habe jetzt gerade dieses Gefühl, statt ich bin. Also ich kann sagen, ich bin total sauer, ich kann aber auch sagen, ich habe jetzt den Gedanken, dass ich sauer bin und ich habe das Gefühl, dass ich sauer bin. Ich kann diesem Gefühl dann, statt es zu verdrängen oder statt die Angst zu verdrängen, kann ich ihr auch entsprechenden Raum geben. Man unterscheidet noch zwischen dem denkenden Selbst, das ist das, was ich eben beschrieben habe, und dem beobachtenden Selbst, das ist das, was ich danach beschrieben habe. Das denkende Selbst sagt, ich bin sauer, das beobachtende sagt, ich habe den Gedanken, dass ich sauer bin. Und mit dieser Technik, mit dieser Achtsamkeitstechnik kann ich mich eben von gerade meinen negativen Gedanken und Gefühlen etwas distanzieren. Das heißt, ich akzeptiere, dass sie da sind, aber ich lasse nicht zu, dass sie meinen gesamten Zustand einnehmen, sondern ich sehe sie als das, was sie sind, nämlich Gedanken und Gefühle. Ich verdränge sie aber auch nicht, sondern ich gebe ihnen Raum und schaue eben so, dass ich mit diesen Gefühlen leben kann, ohne mich mit ihnen zu fusionieren, wie man in der ACT sagt, und stattdessen zu defusionieren, das heißt, etwas Abstand zu bekommen. Und das Ziel ist es, einfach im Hier und Jetzt zu sein und nicht ständig beim Gestern oder beim Morgen, denn da sind dann oftmals zumindest bei Depressionen zum Beispiel eben genau wieder die Dinge, die mir Angst machen oder die ich bedauere und über die ich dann depressiv werde.